zu Galatern 6, dieser große Brief, der für Martin Luther zu den entscheidenden Briefen des Neuen Testaments gehört hat. Galater 6, 1 bis 5. Liebe Brüder, wenn etwa ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht verglichen mit einem anderen, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Erstaunlich. Dieser Text, der uns heute gegeben ist für unser Gesamtthema. Aber schon das Wort Text ist ja eigentlich für unsere Gemeindeglieder etwas unverständlich. Sie haben noch keine Juristen vor sich, die einen juristischen Text haben. Wir müssten viel öfter davon reden, Wort des Christus, lasst, Kolosserbrief, lasst das Wort des Christus reichlich bei euch wohnen. Schon im Alten Testament, Jesus hat die Prophetenworte aufgenommen, sind seine Worte, Wort des Christus, sind die eigenen Worte des Herrn Jesus Christus. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und es sind die Worte seiner Apostel, über denen er verfügt hat, wer euch hört, der hört mich. Wir müssen bis in Sprachgebrauch aufpassen, dass wir nicht zu viel von paulinischer Theologie und frühkatholischer, petrinischer Theologie sprechen. Wort des Christus, das er mit seinem Geist durchhauchen will. Aber wie gesagt, erstaunlich. Wir sollen mit sanftmütigem Geist zurechthelfen denen, die uns doch so viel Kummer gemacht haben in unseren Gemeinden. Diese merkwürdigen Kadetten und Kadettinnen, die mit ihrem schwatzhaftigen Geist so viel zerstört haben in der Gemeinde und das Image auch unserer Gemeinde geschädigt haben. Katartit sein im Griechischen. Renkt sie wieder ein. Das ist ein medizinischer Terminus technicus für Leute, die in der Gefahr stehen, eine Luxation zu haben und deshalb beim Trimmdichtpfad aufpassen müssen, dass sie nicht zu stark da an der Leiter sich hinhangeln. Renkt sie wieder ein. Diese schwierigen Leute, von denen wir froh sind, dass sie endlich abgehauen sind, dass sie nicht mehr auftauchen, diese Kanzelschwalben. Vielleicht reden wir viel zu viel und viel zu oft von Gemeindewachstum. Manchmal denke ich, es ist eine Krankheit, dass wir fixiert sind auf die Außenstehenden. Unser erstes Missionsfeld müsste die sein, die abgeblättert sind im Lauf der Zeit, die bei Hausbesuchen sagen, früher habe ich ja auch in ihrem Chor mitgesungen, ich war früher auch in der Jugendgruppe. Aber durch irgendein dummes Geschwätz, durch eine Erbschaftsstreitigkeit sind sie weggekommen von Jesus und seiner Gemeinde. Sehen wir wieder dies Einrenken als eine der ersten Aufgaben an. wie wir solchen Menschen nachgehen, wie wir ihnen mit sanftmütigem Geist wieder eine Brücke bauen, dass sie heimkommen können zu dem, wonach sie vermutlich mehr sehnt, als wir es uns vorstellen können. Erstaunlich, dieses Wort schon mit dem ersten Satz, liebe Brüder. Haben uns auch anstecken lassen von dem Zeitgeist, der meint, er müsste immer auch den Feministen recht geben. Liebe Christen und Christinnen, sagen sie auch, liebe Deutsche und Deutschinnen, liebe Mitglieder und Mitgliederinnen, was soll's denn? Die Adelphoi, wer ein bisschen Griechisch kann, weiß, dass da die Frauen mitgemeint sind. Natürlich heißt Adelphoi die Schwester und Adelphoi die Schwestern, aber dieser Plural Adelphoi meint, wie wir es in Gemeinschaftskreisen haben, liebe Geschwister. Sind doch nicht bloß die Brüder gemeint, wenn es ums Einrenken geht. In meiner Bibel steht das Aquila und Priscilla, dem Timotheus, dem Apollos damals geholfen haben, die Wahrheit völlig zu verstehen. Also liebe Geschwister, die Frauen sind mit gemeint, die haben oft eine viel größere Gabe im Seelsorgerlichen. Helft wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Liebe Geschwister, wenn etwa, offenbar ist da das Kind noch gar nicht in den Brunnen gefallen, es wäre doch ganz ausgezeichnet gewesen, wenn der Apostel Paulus den Galatern hätte sagen können, ihr seht doch, wohin er kommt mit eurem Gesetzesfanatismus. Guckt doch mal, was da für Panden eure Gemeinde gibt. Ach nein, er kann es gar nicht sagen. Sofern das passieren sollte, Ehren. Erschreckt nicht darüber, das ist der Normalfall in der Gemeinde Jesu. Das war doch nicht Fanatismus des Paulus, wenn er Epheser 6 geschrieben hat, seid stark im Herrn und der Macht seiner Stärke, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den bösen Geistern im Himmel. Ihr könnt schon froh sein, wenn ihr die Stellung einigermaßen haltet am bösen Tage und Widerstand tun könnt, nicht mitgeschwemmt werden. Der Petrus war doch nicht irgendwo falschen Mythen aufgesessen, als er sagt, der Teufel geht umher und sucht, welchen er verschlinge. Sondern die beiden Apostel haben doch Jesus wiedergeben wollen. Matthäus 12, wenn der böse Geist ausgefahren ist von einem Menschen, geht er hin und nimmt 7 andere Geister, die schlimmer sind als er, und kommt wieder zurück. Wenn etwa ein Mensch ereilt wird, die armen Menschen wollen doch nicht sündigen, sondern die werden gepackt. Die Pranke des Teufels hat zugeschlagen, habt doch Erbarmen mit denen. Das will der Apostel Paulus deutlich machen, eine richtige Sicht der Dinge. Ich habe gebeten, dass wir das Lied, das wir gestern Abend gesungen haben, nochmal singen mit den Versen, die wir gestern nicht gesungen haben. Sieh, wie die Finsternis dringet herein. Doch nicht nur in unserer Welt, wir schimpfen über unsere Welt und was in Zeitungskiosken zu sehen ist und was das Fernsehen bietet. Die Finsternis dringt doch herein in unsere Gemeinden. Ich kenne sie nicht, aber so von der großen Gemeinschaft in der Prälatur Ulm, der Pastorinnen und Pastoren, So etwa 500, für die ich mitverantwortlich sein durfte als Prälat, ist sowas ähnliches wie Präses bei den freien evangelischen Gemeinden. Ging ich davon aus, dass ein Zehntel durch Drogen oder Alkohol kaputt ist. Und dass bei einem Fünftel dieser Schar die Ehe eigentlich längst kaputt ist. Die Finsternis dringt doch herein. Es menschelt auch in unseren Gemeinden. Und es teufelt in Pfarrerherzen und Pastorenfamilien. Wenn das stimmt, was Jesus dem Petrus gesagt hat, der Satan hat euer begehrt. Wunderbar von Luther übersetzt. Aha! Wie ein Bräutigam um seine Braut wirbt, so wirbt der Teufel um euch, dass er eure schwachen Stellen entdeckt. Der Satan hat euer, der ist mir Spreu, die hat er schon längst, aber er will den Weizen haben. Wenn etwa ein Mensch ereilt wird, ist der Versucher in der Nähe. Sieh darauf, dass du nicht auch versucht werdest. Der Peirasmos, der das Peiratsein beherrscht, der ist in der Nähe. Das ist nicht bloß eine Panne, das ist nicht bloß ein Kinkerlitzchen, wenn jemand von einem Fehler ereilt wird. So dass eine Not. Es ist nicht leicht, des Tages deine Wahrheit und des Nachts deine Treue verkündigen. Der Feind versucht mich immer da und will mich dir entführen. Michael Hahn, der Gründer der hanischen Gemeinschaften in Württemberg, hat diese Zeile gedichtet. Der fromme Mann, der Feind, versucht mich immer da und will mich dir entführen. Herr Jesus, nimm dich meiner an. Wenn ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt wird, es gibt manche Ausleger, die sagen, der Apostel Paulus ist ein guter Seelsorger, der spricht von Paraptorma, also von einem kleinen Vergehen. Nein, Römer 4, 25, er ist um unsere Paraptomata willen hingegeben, Jesus. Das sind nicht bloß deftige Sünden, sondern da sind die Weichen gestellt von Jesus weg, hin in den Abgrund. Wenn so ein Mensch ereilt wird, dann helft ihm wieder zurecht, ihr, die ihr geistlich seid. Welche Register zieht nun der Apostel Paulus? Was in der Gemeinde für Register gezogen werden, das wird aus diesem Abschnitt deutlich. Vorausgehendes Kapitel, letzter Vers, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Dies Konkurrenzdenken. Die da. Die werden mit ihrer Erbschaftsgeschichte nicht fertig. Übrigens, ich durfte ja 14 Jahre in Schondorf Dekan sein, Superintendent. Ich habe viel Heilungen erlebt, Wunder durch Handauflegungen, Gebetserhöhungen. Nur eins nicht, dass eine schwierige Erbschaftsgeschichte unter Christen auch normal und gut ausgeht. Das ist nicht eine Not, besonders bei Schwaben, vielleicht da besonders, aber verstehen Sie, warum der Apostel Paulus und Jesus das Geld, den Mammon, als Götzen bezeichnet hat? Und mir graut's immer wieder, wenn es heißt, in Deutschland lebt im Augenblick eine Generation, so von meinem Alter, die so viel vererbt, wie noch nie eine Generation der nachfolgenden Generation vererbt hat. Wie viel Streit es da noch geben wird um das bisschen Geld. Also lasst uns nicht herausfordern, eitler Ehre, wir sind ja nicht so, die Versager da. Kapitel 6, Vers 3, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nicht wenig, so nichts ist, der betrügt sich selbst. Es gibt Leute, die sich immer an den anderen messen und denken, ich bin wunderbar. Und die große Not der Christenheit heute in Deutschland, der ernsthaft frommen Christen, ist, dass wir uns messen können an denen, die total im Abseits sind. Und immer denken, aber wir sind noch ganz gut, wir haben noch ethische Maßstäbe und wir sind noch ganz fromm. Bei uns Landeskirchlern ist es so, wenn einer dreimal im Jahr zum Gottesdienst geht, hält er sich schon für evangelikal, nicht? Und passt auf, dass das nicht zu viel wird, dass die Nachbarn nicht über ihn lächeln. Weil wir uns dauernd an den anderen messen, die überhaupt nicht mehr kommen. Man kann in Abgrund fahren, wenn man sich an anderen misst und nicht fragt, Herr Jesus, wie denkst du über mich? Wie stehen denn meine Aktien vor dir? Welche Register zieht der Apostel Paulus selbst? 1. Korinther 5, tut das Böse von euch hinaus. Erster Timotheusbrief. Straft ihn vor den anderen auf, dass die anderen auch zittern und Angst bekommen. Vielleicht wird aus den Korintherbriefen deutlich, dass der Apostel selbst in Unruhe war, ob er nicht die Gemeinde in Korinth zu scharf angepackt hat. Ob es deutlich geworden ist, es geht ihm um die Ehre Jesu, nicht um das Image der Gemeinde, auch nicht um die Autorität als Apostel. Ich habe Otto Michel, den Professor für Neues Testament, der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre, schade, dass er nicht mehr erlebt hat, als alten Mann erlebt, und hat er erzählt, wie er einst in Halle dem Wingolf beigetreten ist, dieser christlichen Studentenverbindung. Und da hat Otto Michel ins Mikrofon hinein beinahe geweint. Die hatten ein Sittlichkeitsprinzip. Ich wollte doch kein Sittlichkeitsprinzip haben, sondern Jesus. Verstehen Sie, wir sind heute in der Gefahr, wegen des vielen Unmoralischen so ethische Orientierung zu haben. Uns geht es doch nicht um Sittlichkeitsprinzip, sondern dass dem Herrn Jesus wohl in meinem Leben sein kann, dass er nicht traurig über mich sein muss. Welches Register zieht der Apostel Paulus, wenn der Teufel zugeschlagen hat, der große Versucher? Wenn jemand von der Verfehlung ereilt wurde? Noch einmal zu unserer Pastorenexistenz. Es ist für unsere Ehegefährten unsagbar schwer. Unsere Eigenheiten und Defizite miterleben zu müssen, hautnah. Und uns doch permanent in Bibelstunden, in Seelsorge und auf der Kanzel zu hören, der mich Menschen erkauft hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Unsere Ehegefährten können doch rufen, nein, ich habe es anders erlebt. Das, was uns gestern schon gesagt wurde, unsere Kinder müssten sagen, wie es um uns steht, unsere Ehegefährten müssten das sagen. Pastorennöte. Wir müssen doch von der Kanzel hundertprozentig unsere Sache vertreten und wissen doch, was sind wir armen Herr vor dir, obwohl er doch nichts ist. Ich bin vorher von Bruder Schulze gefragt worden, nach dem, was an Familienerbe da ist. Verschleudere ich dies Erbe oder gebe ich auch etwas weiter? Oder lebe ich vom Kapital? Aber wie gesagt, die Frage, welches Register zieht der Apostel Paulus? Bei den Galatern, dieser liebenswerten Gemeinde, die doch überzeugt war davon, wenn man Jesus gehört, muss da auch Fortschritte geben. Von einer Herrlichkeit zur anderen müssen wir doch verklärt werden, steht doch in der Bibel, nicht? Ich will Neues aufwachsen lassen. Es muss doch so weit kommen, dass wir ein Leben führen können, an dem Jesus seine helle Freude hat. Und das ging es doch den Galatern. In Württemberg gab es eine ähnliche Geschichte einmal im Freundeskreis unseres Erweckungspredigers Ludwig Hofacker. Da hat Dr. Christian Gottlob Barth und sein Freund Andreas Osiander gesagt, Rechtfertigung ist der Einstieg, aber dann kommt die Heiligung, dass wir ein Jesus-gemäßes Leben führen. Und da hat er schon sterbenskranke Ludwig Hofacker Einspruch erhoben. Es mag sein, dass der Herr Jesus in seiner Auferstehungskraft auch dies und jenes Gute in meinem Leben wirkt. Aber angenommen werden in der Ewigkeit möchte ich als ein armer Sünder, der wie jener Schächer am Kreuz vom Erbarmen des Herrn Jesus ins Paradies mitgenommen wird. Das soll mein Halt sein. Dass Jesus bis zum letzten Augenblick für mich Versager da ist. Also die Frage, selbst wenn es Heiligung gibt, worauf verlasse ich mich? Paulus ist ja ungeheuer steil, in steiler Argumentation mit den Galatern umgegangen. Ihr habt Christus verloren, wenn ihr so auf die Heiligung, auf ein heiligungsgemäßes Leben pocht. Ihr habt Christus von euch geworfen. Ihr braucht ihn doch gar nicht. Der war eine Schubrakete, die habt ihr als ersten Schub abgestoßen und läuft das Ding. Und ich möchte jeden Tag mit Jesus leben. Galater 2,20. Ich lebe, nein, Christus lebt in mir. Merken Sie die Dynamik, dieses Engagement. Ich möchte mit Christus leben. Es gibt ja zwei zentrale Worte im Galaterbrief. Galater 3, Vers 1. Denen doch Christus vor Augen gemalt war als der Gekreuzigte. So hat die Missionspredigt in den galatischen Landen begonnen. Und nun zieht Paulus dies Register noch einmal. Er malt ihnen Jesus vor Augen. Als wen? Als den Lastträger. Einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Liebe Galater, wenn schon Gesetz, wenn das euch so wichtig ist, dann nehmt doch einmal die Gesetzmäßigkeit, unter die Jesus sein Leben gestellt hat. Ich muss hinauf nach Jerusalem. Ich muss des Vaters Willen erfüllen. Ich muss um der armen Menschen willen dienen, mein Leben hingeben zu einer Erlösung für die vielen. Da hat Jesus die Gottes- und die Nächstenliebe in einem zusammengekoppelt, in diesem Ich muss um Gottes Willen und um der Menschen Willen der Heiland werden. Und nun nimmt Apostel Paulus eine Redeweise auf aus Jesaja 53. Gott warf unser aller Sünde auf ihn. Er trug unsere Last. Matthäus 8, 17 wird ja indirekt, wenn Sie mal nachschlagen, Matthäus 8, 17 wird der ganze Wirken des Herrn Jesus als Heilender, als Seelsorger, wird zusammengefasst auf das erfüllt würde, was geschrieben steht, er hat unsere Lasten getragen. Bastard sein, der griechische Terminus. Gleich wie Römer 15, wir, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen, wie auch Christus kein Gefallen an sich hatte. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, das ist Bastard sein, dieses Tragen vom Apostel Paulus, die komprimierte Essenz von Jesaja 53 ist. Er, der den Galatern Christus als Gekreuzigten vor Augen gemalt hat, malt ihn jetzt noch einmal vor ihre Augen mit den Farben von Jesaja 53. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Wir sind im Deutschen der Theologie ja gewohnt, dass wir stark lexikalisch nachgehen. Wo sind Vergleiche, der Konkordanz? Das ganze Kittelsche Wörterbuch ist eigentlich so, denkt so lexikalisch. Der Hebräer denkt in Vorgängen, auch wenn ganz andere Verben benutzt werden, die das Gleiche aussagen. Wenn Kain sagt, meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Wenn Jeremia klagt, ich muss die Schuld meines Volkes tragen, dann wird dem gegenübergestellt, dass Gott das armselige Israel getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Er hat uns getragen auf Adlersflügeln. Ja, noch mehr, Jesaja 53. Er trägt unsere Last. Unsere Sünde, unsere Unvollkommenheit, sie ist auf ihn geworfen, der uns mit unseren Lasten trägt. Im Römerbrief sagt der Apostel Paulus, dass Gott diese sündige Welt in unvorstellbarer Geduld trägt. Ein 11. September vor zwei Jahren lässt die ganze Welt fragen, wie kann Gott das zulassen, wenn Gott einmal bloß den kleinen Finger wenig zurücknimmt, wird deutlich, was passieren könnte, wenn er unsere Welt nicht mehr tragen würde, heute. Mit aller Ungerechtigkeit, er trägt sie wie ein Blindgänger und passt auf, dass keine Erschütterung dran kommt. Halten Sie mal der ganze Bibelstundenreihe über das Tragen unseres Gottes. Das entscheidende Wort, er trägt mich. Voll Innigkeit. Denken Sie an die Tragetücher, wie sie wieder bei den jungen Müttern üblich geworden sind, dass das Kind auch nachdem es geboren ist, ganz nah bei der Mutter, in der Wärme, in der Nähe der Mutter ist. Diese Tragetücher. Das gleiche Wort, das jene Frau gesagt hat, selig ist der Leib, der dich getragen hat. Wenn uns etwas vereint, dann das, dass wir alle einmal von unserer Mutter in großer Geduld und Treue getragen wurden, ernährt wurden, gewärmt wurden, geschützt wurden. Und jetzt sagt der Paulus, jetzt nicht nur nehmt diesen Jesus als Vorbild, sondern jetzt wird das andere Wort, das er auch gesagt hat, nicht bloß ich habe Jesus euch vor Augen gemalt, sondern ich lebe, nein, Christus lebt in mir. Jetzt soll doch diese Tragekraft des Herrn, der mich erkauft hat, der sich mit mir verbündet hat, ein Ausleger heute hat gesagt, Jesus hat sich mit mir zusammen geschweißt, zusammen gekoppelt, er hat angedockt bei mir, ich bin mit ihm verbunden, mit meiner Sünde, er hat sich um meine Sünde angenommen, es gibt nichts Gewisseres in meinem Leben als meine Unvollkommenheiten. Und da hat Jesus gesagt, gut, da packe ich an, da bin ich mit dabei. Und jetzt darf ich mit diesem Jesus verbunden sein. Und selbst wenn der Teufel kommt, Matthäus 12 steht, dass er, wer mit mir sammelt, nicht bloß wie Jesus, sondern mit ihm sammelt. Am Kreuz sagt Jesus zu dem mit ihm Gekreuzigten, du wirst mit mir im Paradies sein. Jesus ist bei seinen Leuten darauf aus, dass sie wirklich wesensmäßig in ihn hineinwachsen. Ich lebe, nein, Christus lebt in mir. Philipper 2, ein jeder unter euch sei so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus Jesus entspricht. Nicht Jesus als Vorbild, sondern weil wir Gemeinschaft mit ihm haben, soll sein Wesen in uns übergehen. Man sagt ja sogar von Eheleuten, dass sie im Lauf der Zeit sich immer ähnlicher werden. Da sagt meine liebe Frau, oh, da haben wir noch einen weiten Weg. Es gibt sogar das, was Leute Hunde haben, sie sind Hundeliebhaber, im Lauf der Zeit ihrem Hund immer ähnlicher sehen. Dann wird's doch auch möglich sein, wenn wir mit Jesus leben, dass ein wenig seiner Art auch auf uns übergeht. Und Paulus sagt, genau da im Tragen, der Leute, die euch auf die Nerven gehen, die eure Gemeindeimage belasten. Es ist doch oft die Sünde, sind die Entgleisungen, die Rechthaberei, gepaart mit so unendlich viel Dummheit, dass man als Gemeindepastoren Menschenverächter werden könnte, weil man so viel Nachtzeiten im Leben sieht. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, wie es der Gemeinschaft mit Jesus entspricht. Und deshalb ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Vers 4. Der gleiche griechische Ausdruck, dokimazein, wie im letzten Kapitel des zweiten Korintherbriefs. Prüft euch doch selbst, erforscht euch doch selbst, ob ihr im Glauben steht, nicht, ob ihr das Glaubensbekenntnis runterrasseln könnt, ob ihr die richtige Theologie habt, so, ob Jesus Christus in euch wirkt. Prüft's doch selbst. Ich möchte euch nicht im Genick stehen, so prüft euch doch selbst, erforscht euch selbst. Die Frage, die den jungen August Hermann Franke in tiefste Verzweiflung geführt hat, bevor ihn Gott aus der Verzweiflung gerissen hat. Was wäre denn in meinem Leben anders, wenn es Jesus nicht gäbe? Gut, dann wäre ich vielleicht nicht junger Pfarrer. Aber dann wäre ich Lehrer, weil ich gern mit Menschen umgehe, weil ich gern Wissenschaftler bin. Ich würde mein Geld nicht anders einteilen, wenn es Jesus nicht... Prüft euch doch selbst, was ist wirklich... Bin ich bloß von Jesus ein bisschen tangiert? Oder hat Jesus, so wie er selbst möchte, mein Leben zutiefst verändert? Ein jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er selbst seine eigene Last tragen und nicht dauernd tragen, sondern auch wieder abgeben können an den Jesus, der gern die Lasten für uns trägt. habe einst in der Festschrift für unseren jetzigen Bischof Dr. Gerhard Meyer, als er noch Leiter des Bengelhauses war, aber schon deutlich wurde, dass er Nachfolger wird in dem Amt der Ulmer Prälatur, Beitrag geschrieben über die Leitungsverantwortung in der christlichen Kirche. Und da ist mir deutlich geworden, es ist mindestens in volkskirchlichen Breiten fast unmöglich geworden, eine kirchenleitende Funktion auszuüben. Denn alle die, die leiten sollten, bis hin zum Gemeindepfarrer, aber auch die Vorgesetzten, Superintendenten, Professoren, haben heute kaum mehr die Vollmacht, ein klares, leitendes Wort zu sagen. Und die, die sich leiten lassen sollen, haben nicht mehr die Bereitschaft, sich leiten zu lassen. Es ist eine revolutionäre Tat, wenn man lächelt und sagt, diesen Besuch kriege ich auch noch hinter mir. Und bis der nächste mahnende Brief kommt, haben wir noch Zeit. Die Bereitschaft, sich seelsorgerlich leiten zu lassen, ungemein abgenommen. Was gibt's für eine Lösung? Nur die Lösung des Apostels Paulus. Die Lösung des Herrn Jesus, der Größte sei euer Diener. Der Kleinste unter euch, der ist der Meister, der ist der Große. Nur Leute, die Demut gelernt haben, können wirklich anderen helfen, sie zurechtbringen. Leute, die Gott oft kurz und klein geschlagen hat, sind die großen Seelsorger. In meiner Heimatgemeinde, der ich unheimlich viel verdanke, hatten wir immer drei Pastoren. Einer war der große theologische Lehrer, einer war der große Prediger und in der Mitte war einer, der war schon von Gestalt klein. Wir hießen ihn damals, in Nachkriegszeit haben wir schon angefangen mit diesem Englisch, the little, der Kleine, nicht? Manche haben es dann auf Schwäbisch gesagt, der Little. Vom Krieg angeschlagen mit einer schweren Lungenverletzung. Die Predigten waren so, dass man mild gelächelt hat, schon als Abiturient. Aber als ich vor ein paar Jahren zu meinem altvertrauten Friseur ging, damals brauchte ich noch einen Friseur, hat der Karl-Heinz gesagt, Weischau, wer ein richtiger Pfarrer war, das war der Pfarrer Littlen, gell? Der hat noch nach 20 Jahren nach der Konfirmation meinen Vornamen gewusst. War der Seelsorger, der die Menschen der Gemeinde kannte, mit Namen, nach dem Vorbild seines Herrn, mich bei meinem Namen nennt. Ich wage es kaum zu sagen. Und doch möchte ich es Ihnen anheimgeben. Denken Sie mal drüber nach, ob nicht im Augenblick in unseren Christengemeinden ein falsches Leitbild ausgestreut wird. The leader, der Führer, der Visionen hat, der seine Kompanien einteilt nach Begabungen. Der Jesus hat es anders gemeint. Leader ist einer, ich, und ich bin euer Diener. Wer mir nachfolgen will, der soll Diener sein. Zurechtbringen kann nur einer, der nicht die Spur von Überheblichkeit hat, der sich herabbeugen kann zu den Niedrigen, der Erbarmen hat mit denen, die ereilt wurden in ihren Paraptormata, in ihren Verfehlungen, die erschrocken sind darüber, die vor sich selber noch nicht wahrhaben wollen. Mit Sanftmut heißt nicht, wie es eine moderne Übersetzung vorschlägt, mit Nachsicht. Sondern denken Sie mal dran, wo Jesus sanftmütig war zu der Frau am Brunnen von Sychar. Ohne, in Klarheit, aber ohne jeglichen Kritik. Er hat nicht die Maske vom Gesicht gerissen. Er hat noch dem Judas in der Nacht des Verrats eigentlich eine Brücke gebaut. Ist das nötig? Verrätst du des Menschen so mit einem Kuss? Er hätte ja nur sagen müssen, oh nein, oh Herr, ist ein Fehler. Ich bin von Mächten mitgerissen worden. Wenn Jesus zum Zachäus sagt, ich muss in deinem Haus einkehren. Wie viel Erbarmen mit der großen Sünderin. Das zu ihm zukommen. Wann erfahren wir denn etwas, wenn ein Fehltritt geschehen ist? Viele Fragen habe ich überhaupt nicht beantwortet. Wir haben ja auch noch Zeit zur Aussprache. Aber wie werden solche Dinge bereinigt? Wann erfahren wir? Wir erfahren doch bloß übers Geschwätz, dass andere Leute sagen, haben Sie es auch schon gehört, Herr Pastor, da ist was passiert. Da stimmt es in der Ehe nicht mehr. Die Kinder haben beim Lidl geklaut. Wie kann ich dann Menschen auf solche Paraptormata ansprechen? Ich habe schon gehört, dass bei Ihnen Not ist, oder? Wann spreche ich Menschen auf ihre Verfehlungen an? Hoffentlich nicht nach der Bibelstunde, nach dem Gottesdienst, wo unsere Nerven ohnehin blank liegen, wo wir euch jeden sagen müssten, Sie dürfen morgen kommen, aber jetzt im Augenblick, ich kann gerade nicht. Wir dürfen auch mal unsere Schwäche zugeben. Wie sprechen wir Menschen an, damit nicht ein Sittlichkeitsprinzip herauskommt, sondern Wilhelm Weigle, der große Seelsorger von Essen, zu den jungen Leuten sagte, unter Tränen, lieber Freund, du hast doch Jesus betrübt. Und wir beide wollen doch sehen, dass wir nicht miteinander Jesus weiterhin betrüben. Wo kann man uns das abspüren, dass wir mit sanftmütigem Geist, mit dem Geist des Erbarmens zurechthelfen wollen? Der Herr bewahre uns davor, dass wir meinen, wir seien Könner in der Seelsorge. Wir sind Anfänger in der Behandlung bei unserem Herrn Jesus und auch noch mit 73 Jahren Anfänger in der Seelsorge bei den Gemeindegliedern. Und können wir sagen, ein jeder prüfe sein eigenes Werk und meine bloß nicht, es sei etwas, es ist nichts. Und dann sind wir froh, dass wir Worte des Herrn Jesus auslegen dürfen, an denen wir uns ganz neu orientieren können. Herr, hab Dank für dein Wort und dass du uns bis heute getragen hast und bloß noch darauf wartest, dass du uns mit unserer Last erst recht und richtig tragen darfst. Amen.